Kriminalfall. Zitat: Ich bin kein Monster. Josef Fritzl. Josef Fritzl. 24 Jahre lang sperrte Josef Fritzl seine Tochter ein und zeugte 7 Kinder mit ihr. Dieser spektakuläre und abscheuliche Kriminalfall ist bis zum heutigen Tage ein besonders drastisches Beispiel dafür, wie ein Mensch zwischen den zwei Welten der Lüge und der Wahrheit hin und her pendeln kann und dabei grausame Verbrechen begeht, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Nicht nur vergewaltigte Josef Fritzl aus Amstetten in Österreich sein eigenes Kind 1000-fach und zeugte mit seiner Tochter 7 Kinder, sondern er suchte bei seiner Verhaftung im Jahr 2008 auch nach Ausflüchten und gab sich zunächst zerknirscht. »Ich bin kein Monster«, beteuerte Josef Fritzl nach seiner Festnahme im April 2008, offensichtlich, weil er den Bezug zur Realität völlig verloren hatte. Wie später bekannt wurde, hatte er seine Tochter Elisabeth über 20 Jahre lang in einem Verlies im Keller seines Hauses in Amstetten, Niederösterreich, eingesperrt. Dabei vergewaltigte er sie regelmäßig und schwängerte sie 7-mal. 3 dieser Kinder lebten isoliert bei der Mutter, 3 weitere adoptierte Josef Fritzl und nahm sie in seine oberirdisch lebende Familie auf. Ein Junge starb 1996, kurz nach der Geburt im Kellerverlies. Wie konnte Josef Fritzl das alles verbergen? Und wie konnte er es vor seinem eigenen Gewissen verantworten? Wusste er nicht, was er tat? Oder hielt er es ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr für ein Verbrechen? War er sich dessen bewusst, dass er damit das Leben seiner Tochter, der Kinder und auch seiner Frau zerstören würde? Oder glaubte er wirklich daran, dass seine Tat niemals auffliegen würde? Wie konnte er sein Leben außerhalb weiterführen, ohne an die unendlichen Qualen denken zu müssen, die seine im Kerker gefangenen Kinder und Enkel erleiden mussten? Fritzl, der zwischenzeitlich sogar mit seiner Frau in den Urlaub gefahren war, führte ein perfektes Doppelleben, und das über Jahrzehnte weg. Man kann sich kaum vorstellen, wie ein solches Leben organisiert gewesen sein muss, damit niemand davon erfährt. Ein Leben voller Lügen und immer auf der Flucht vor der Wahrheit. Nicht nur, dass er sich nicht versprochen hat, sondern auch seine Gedanken waren offensichtlich so getränkt von der Gewissheit, dass er niemals enttarnt werden würde, dass er in den Momenten, in denen er in der jeweils anderen Welt war, eine andere Identität angenommen zu haben schien. Oben der unscheinbare Ehemann, der zwischendurch verschwindet, um irgendeinem Hobby nachzugehen, der Nachbar, Freund und Kollege und unten der grausame Peiniger und Vater seiner Inzestkinder. Vor allem seine Tochter Elisabeth, die ihr eigener Vater am 28. August 1984 unter einem Vorwand in den Keller gelockt und in dem fensterlosen, muffigen und feuchten Verlies eingesperrt hatte, muss ein unvorstellbares Martyrium durchlebt haben. Wie kann ein Mensch so etwas aushalten? Am folgenden Tag des Verschwindens seiner Tochter meldete Fritzl das Mädchen als vermisst und behauptete, sie sei bei einer Sekte gelandet. In Wirklichkeit aber vergewaltigte der Vater in den kommenden Jahren seine Tochter mehrere tausendmal. Unterdessen erweiterte Fritzl den Kellerbau immer weiter und fügte Detail um Detail zu seinem Verbrechen hinzu. Er perfektionierte Schritt für Schritt seine Lügen. Das Verlies, welches sich unter einem Neubau mit Dachgarten befand, wurde so zu einer mehrräumigen Zelleneinheit, die sich die Kinder jahrelang teilen mussten, ohne dabei jemals das Tageslicht gesehen zu haben. 2 Kinder brachte Elisabeth 1988 und 1990 in dem sukzessive erweiterten Kerker zur Welt, ein Mädchen und einen Jungen. 3 Jahre später lag vor dem Haus der Fritzls ein etwa 9 Monate altes Mädchen zusammen mit einem Begleitbrief. Darin bat Elisabeth ihre Eltern angeblich um Hilfe, weil sie sich nicht um das Neugeborene kümmern könne, denn sie habe schon 2 Kinder. Fritzl, zugleich Vater und Großvater der Kleinen, adoptierte sie. Das wiederholte sich im Dezember 1994. Wieder ein Mädchen, diesmal 10 Monate alt. Dass auch die Ehefrau Josef Fritzls keinen Verdacht schöpfte und nichts von all dem erfuhr, was ihr Mann im Keller ihres Hauses trieb, ist bis heute eine Frage, die Gegenstand der Untersuchungen geblieben ist. Von der Geburt von Zwillingen, 2 Jungen im Verlies im April 1996, bekam angeblich ebenfalls niemand im Haus etwas mit. Der eine Zwilling starb nach 2 Tagen. Seine Leiche entsorgte Fritzl im Ofen. Der andere wurde im August 1997 bei den Fritzls gefunden. Mehr als 10 weitere Jahre musste Elisabeth mit zunächst ihren beiden ältesten Kindern ab Ende 2002 mit einem weiteren Sohn ihres eigenen Vaters in dem zur kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung ausgebauten Verlies unterirdisch und ohne Tageslicht vegetieren. Diese 3 Kinder bekamen bis 2008 nie das Sonnenlicht zu sehen. Die Qualen endeten erst, als das älteste eingesperrte Kind, die 1988 geborene Kerstin, schwer erkrankte. Fritzl holte sie aus dem Verlies und legte sie vor seinem Haus ab. Kerstin kam ins Krankenhaus. Als daraufhin das Regionalfernsehen einen Aufruf verbreitete, die Mutter möge sich melden, konnte Elisabeth nach 24 Jahren im Keller ihren Vater überreden, sie und ihre anderen Kinder freizugeben. Nach der Verhaftung konnte Fritzl zunächst noch die Darstellung aufrechterhalten, seine Tochter sei verantwortlich. Erst als die Behörden ihr zusicherten, es werde kein Kontakt mehr zu ihrem Peiniger geben, sagte sie aus. Österreich war schockiert von dem Verbrechen. Nur 2 Jahre zuvor hatte sich nach mehr als 3000 Tagen Natascha Kampusch aus der Gewalt ihres Entführers Werner Priklopil befreien können. Der Mann hatte darauf Selbstmord begangen, so dass es keinen Strafprozess gab. Im Gegensatz zu Fritzl, der über all die Jahre offensichtlich kein Unrechtsbewusstsein gehabt zu haben schien, war sich Priklopil offensichtlich der Schwere seiner Tat bewusst und konnte die Folgen und Konsequenzen nicht mehr ertragen. Bei Josef Fritzl war das anders. Er wurde öffentlich vor Gericht gestellt, auch wenn natürlich die auf Video aufgezeichnete Aussage seiner Tochter Elisabeth den Geschworenen unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgespielt wurde. Die inzwischen 42-jährige Frau saß auf der Besuchertribüne des Verhandlungssaals in sicherer Entfernung von Fritzl, aber doch für ihn sichtbar. Daraufhin legte der bis dahin zwar schon geständige, aber nach Ausflüchten suchende Täter ein umfassendes Geständnis ab. Der Prozess konnte von den angesichts der eindeutigen Beweislage veranschlagten 5 auf 4 Verhandlungstage verkürzt werden. Fritzl nahm das Urteil an und verzichtete auf Rechtsmittel. Im Zusammenhang mit dem Fall Fritzl wurden ähnliche Taten bekannt. In den USA war eine 11-Jährige 1991 entführt und 18 Jahre gefangen gehalten worden. Sie brachte nach Vergewaltigungen 2 Kinder im Kerker zur Welt. In Brasilien versteckte ein Fischer seine Tochter 12 Jahre lang in einer unzugänglichen Hütte und zeugte 7 Kinder mit ihr. In Italien war es sogar eine Mutter, die ihre Tochter 18 Jahre lang gefangen hielt. In all diesen Fällen scheinen die Täter Lebenslügen mit sich herumgetragen zu haben, die sie so sehr abstrahieren konnten, dass sie ihren Alltag nicht beeinflussten. Auch wenn man natürlich nicht wissen kann, was in den Köpfen der Täter vorgegangen ist, kann man sich vorstellen, dass sie ein ungeheures Verdrängungspotenzial haben mussten, um die Gedanken an ihre Taten von sich fernzuhalten. Vielleicht haben sie in irgendeiner Form vor sich selbst rechtfertigen können, was sie taten, so absurd das auch klingen mag. Manchmal bilden sich Täter ein, dass sie ihren Opfern Gutes tun. Vielleicht dachte auch Fritzl, dass er seine Tochter vor etwas bewahrt, was ihr Schaden zufügen konnte, und verdrängte es so, dass er ihr durch sein bestialisches Verhalten viel größeres Leid zufügte. Jedenfalls deutet seine anfängliche Erklärung, dass seine Tochter zu einer Sekte gegangen sei, darauf hin, dass er diese Fassung der Geschichte für möglich hielt. Neben der wahnhaften und blühenden Fantasie, die Fritzl und auch die anderen Täter gehabt haben mussten, um sich eine Erklärung für ihr Verhalten zurechtzulegen, ist bei allen pathologischen Diagnosen und Analysen zu ihrem Verhalten festzustellen, dass der Glaube der Täter daran, ihre Umgebung so perfekt täuschen zu können, unter anderem auch auf einer übertriebenen Selbsteinschätzung beruht, die Lüge so gut zu beherrschen, dass daraus eine sekundäre Wahrheit entstehen kann, in der das, was die Täter anrichten, für sie nicht verwerflich, sondern vertretbar war. Oder waren sie sich vielleicht sogar dessen bewusst und litten im Stillen? Auch in diesem Fall wäre die Frage, wie sie dieses Leiden verbergen konnten und welche Lügen sie brauchten, um es vor ihren Freunden und Verwandten und der Ehefrau zu erklären. Jeder von uns, der schon einmal gelogen hat und dabei wusste, dass er damit anderen Schaden zufügt, kann sich vorstellen, wie schwerwiegend diese Gedanken einen belasten können. Es muss also einen Punkt in Fritzls Denken gegeben haben, an dem er sich selbst innerlich entlastet hat und die Definition seiner Tat zu einer plausiblen Reaktion auf unüberbrückbare Umstände als Erklärung ausreichenden Wert bekam, um sein Schuldbewusstsein aufzuwiegen gegen eine vermeintliche Gerechtigkeit. An diesem Punkt bleibt die weitere Forschung der Spekulation überlassen. Denn auch Fritzl sowie seine Opfer können nicht weiter überleben, ohne dass sie sich der Erinnerung und der rückwirkenden Bewertung dieser unmenschlichen Geschehnisse versperren und die innere Entscheidung darüber ins Unterbewusstsein verlagern. Das Unterbewusstsein jedoch vertritt immer die Wahrheit und niemals die Lüge. Das, was wir uns über uns selbst tagsüber an Vorstellungen und Einbildungen zurechtlegen, um die Herausforderungen des Lebens zu meistern, so ungerechtfertigt diese Mittel auch manchmal sein mögen, ist oft das Gegenteil von dem, was wir in unserem Inneren dazu fühlen. Könnte man direkt mit dem Unterbewusstsein eines Täters kommunizieren, so würde man wahrscheinlich erfahren, aus welchen Motiven heraus er gehandelt hat und wie er tatsächlich sein eigenes Handeln bewertet. So aber bleibt das Urteil den Gerichten und unserer Moral überlassen.